SRF 1.
Vierzig Jahre persönlich. Die Jubiläumssendung mit Christian Zeugin.
Herzlich willkommen. Schönen guten Sonntagmorgen. Wow. Merci vielmals. Live aus dem Studio 1 am Brunnenhof in Zürich. Und ich sage das so und ich betone das so, weil wir das ein bisschen anlehnen an die allererste Sendung am 4. April 1976, wo wir aus einem Hotel gesendet haben. 40 Jahre persönlich. Es gibt ja Leute, die sagen, die erste Talkshow von der Schweiz mit dem längsten Signet von der Welt. Es dauert ja fast über 40 Sekunden, bis wir einmal föhn anfangen schwätzen. Und vielleicht gibt es die Sendung schon 40 Jahre, weil es immer so lange dauert, bis wir endlich anfangen mit dem Schwätzen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir ein paar Überraschungsgäste hier haben in dieser Sendung. Und wir schauen zurück in das Jahr 1976. Die Zeit, wo die Männer noch breite Gottletten hatten im Gesicht, breite Schlaghosen, spitze, lange Kragen. Die Hosen sind ein bisschen schmaler geworden, sind dann die Haare zum Teil ein bisschen grauer. Aber die Geschichten dahinter sind hoffentlich noch genauso spannend wie damals. Und es freut mich besonders, dass wir auch eine Gastgeberin haben, eine von den Gastgeberinnen, von den ersten, die damals durch die Sendung begleitet haben. Sie ist jetzt bei meinem lieben Kollegen Dani Fohler. Begrüßen Sie mit mir die Elinor von Kaufungen.
Elinor von Kaufungen hat nicht nur als persönliche Moderatorin gewirkt, auch in verschiedenen anderen Sendungen. Sie ist auch bekannt worden als Gesicht, als Moderatorin von der Tagesschau im Schweizer Fernsehen. Heute ist sie 65. Sie ist in kulturellen Angelegenheiten sehr engagiert und lebt mit ihrem Mann zusammen im Zürcher Wieland. Elinor von Kaufungen, die sind schon als 10-jähriges Mädchen im Radio gekommen, in einem Hörspiel.
Das stimmt, das war der Anfang von einer fulminanten Karriere, wie ihr gesehen habt. Ich habe dann, glaube ich, bei einem Hörspiel ein Wort, und ich glaube, ich habe für Rumpelstilzchen sagen oder irgendein Wort, und dann hat man mich geholt, ich weiß nicht, keine Ahnung wieso, und ich habe 5 Franken bekommen für das.
Hat er noch eine Gage?
Da hat es Gage gegeben, und zwar also, zu dieser Zeit, das war viel Geld gewesen, oder? Für 10 Jahre 5 Franken.
Und offenbar war es gleich eine Prägung gewesen.
Ja. Also eindeutig. Da habe ich gefunden, dass so fange ich jetzt meine Karriere an.
Die sind zwar auch in einer Journalistenfamilie aufgewachsen. Euer Vater war Chefredakteur. Auch die Schwester ist in diesem Bereich tätig, der Bruder Journalist. Also da ist ein Virus rum in der Familie.
Ja, das ist ja wie in vielen Familien so. Also das, was man daheim mitbekommt, das ist das, was ihn irgendwo auch prägt. Es gibt Musikerfamilien, wo alle Kinder Musiker werden. Es gibt Ärztefamilien, Kinder werden irgendwo im medizinischen Bereich. Also ich glaube, das ist etwas, was man mitbekommt daheim, und das ist ein Virus oder das ist genetisch oder das ist wahrscheinlich einfach umweltbedingt, dass man einfach viel von dem mitbekommt.
Also wir wollen auch nicht grübeln. Tatsache ist, Elinor von Kaufungen tut auch heute noch schreiben, zum Beispiel, wenn sie auf Reisen ist.
Ja, also seit ich jetzt aufgehört habe, für Geld zu arbeiten, sagen wir, man ist ja nicht arbeitslos, sondern man ist erwerbslos, gehen mein Mann und ich relativ viel auf Reisen. Wir machen auch längere Expeditionen, monatelang. Wir gehen mit dem Auto bis auf Peking oder wir gehen in Tibet und Mongolei und Sibirien. Und weil ja alle Leute fotografieren, habe ich gefunden, ich fotografiere nicht, ich schreibe.
Die tut gar nicht fotografieren?
Oh, kaum. Es hat so viele Leute, die fotografieren, und die wollen ihm alle Fotos sowieso schicken. Also das muss ich nicht auch noch.
Die hat auch keinen Selfie-Stick?
Ich habe keinen Selfie-Stick, nein, ich habe gar keinen Selfie-Stick.
Noch nie im Leben ein Selfie gemacht?
Ich glaube, einmal habe ich eins gemacht mit meiner Mami, die da ist. Mit dem haben wir mal ein Selfie gemacht. Aber das ist natürlich jetzt, das ist nicht meine Generation.
Der hat gesagt, mit dem Auto bis nach Peking fahren, was sie für weitere Projekte plant.
Also jetzt gehen wir wahrscheinlich im Sommer, werden wir jetzt vermuten. Jetzt die nächste Projekte ist, ich lehre jetzt Spanisch. Jetzt gehe ich 3 Wochen nach Sevilla und will meine Spanischkenntnisse ein bisschen vertiefen. Das kann man sich eben auch leisten, wenn man ein bisschen Zeit hat. dann werden wir vermutlich nach Leipzig gehen, das Bach-Festspiel, und von dort nehmen wir das Auto nach Polen und im Herbst haben wir wieder irgendeine Expedition.
Aber ich würde jetzt eben genau gerade sagen, das ist auch typisch Elinor von Kaufungen. Es muss gang etwas gehen, immer wieder etwas Neues. Das zeigt sich auch in eurem Lebenslauf. Da hat immer wieder etwas Neues angefangen. Du hast auch das Radio können profitieren. Immerhin seid ihr Mitbegründerin gesehen, auch von der ersten Konsumentensendung im Schweizer Radio. Index 5 vor 12.
Richtig, das jawohl, heisst,
wie revolutionär war das damals gewesen? Was habt ihr für Erinnerungen?
Das ist schon relativ revolutionär gewesen. Also revolutionär war, dass man Namen nennen von Firmen. Vorher hat man das überhaupt nicht dürfen. Da hat man gesagt, das ist Schleichwerbung. Da hat man gesagt, die grösste Boulevardzeitung der Schweiz. Es hat nur einige, aber man hat den Namen nicht dürfen sagen. Und nachher hat man nachher dürfen, natürlich in dieser Sendung hat man dürfen Firmen kritisieren und dürfen Migros sagen, Coop oder Globus oder so irgendetwas. Und das ist bei der Wirtschaft am Anfang gar nicht gut angekommen. Also, und nachher mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt.
Ihr habt während eurer Zeit, wo ihr als Journalistin aktiv seid, immer bewusst auch Auszeiten genommen. Ihr habt als Rotkreuz delegiert, die sogar mal ein ganzes Jahr lang in Kambodscha verbracht, gerade nach dem Krieg. Ihr seid als Freiwillige im Korps für humanitäre Hilfe in Kriegsgebieten, wegen dem Kosovo zum Beispiel. Was ist das für eine humanitäre Oder, die ihr habt?
Ich glaube, es ist nicht einmal die humanitäre Ader, sondern die Auszeit war eigentlich das. Also es hat so eine, in meinem Lebenslauf so eine Phase gegeben, wo ich gesagt habe, nach 7 bis 10 Jahren ist mir langweilig geworden in meinem Job. Da habe ich gefunden, jetzt habe ich es gesehen, muss etwas Neues machen. Aber meistens habe ich nicht gewusst, was. Das passiert ja vielen, ich sage, ich will etwas Neues machen. Und dann habe ich so wie eine Auszeit genommen und habe das Gefühl gehabt, jetzt muss ich mal raus, muss den Kopf lüften. Und dann hat sich das Humanitäre aus dem eigentlich ergeben, weil ich das Gefühl hatte, ich will etwas wirklich ganz anderes machen. Und wie so vieles im Leben, ist es mir eigentlich ein Zufall gewesen, der mich dann zu dem geführt hat, dass ich dann in diesem humanitären Bereich
und bin. Und ich gehe davon aus, dass ihr zum Teil auch in Uniform unterwegs gewesen.
Also dort mit der Gelbmütze, ich habe einen Einsatz gemacht, das war in Sarajevo, gerade nach dem Krieg. Und da bin ich Teil gewesen von dem sogenannten Gelbmützenkontingent. Und da habe ich tatsächlich ein Militär, hat es geheißen, du kannst das schon machen, aber du musst eine Uniform anlegen, hast du ein Problem mit dem? Dann habe ich gesagt, solange ich nicht das Männchen muss machen und so grüssen, so komisch wie die Militärangehörigen, habe ich kein Problem mit dem. Und ich habe gefunden, es war unglaublich praktisch gewesen, weil man nie morgen müssen überlegen musste, was man anlegen will.
Die Erfahrungen, die ihr dort gemacht habt, jetzt neben diesen Outfit-Erfahrungen, wie habt ihr euch geprägt? Wie habt ihr vielleicht auch eure Einstellung zum Leben und zur Schweiz und so weiter
verändert? Also es gibt verschiedene so Prägungen. Also das eine ist, ich glaube, und alle, die so Einsätze machen, heissen immer, ja, das sind gute Menschen. Oder? Und wenn man ganz ehrlich ist und ehrlich wäre, würde man sagen, es ist einfach irrsinnig spannend. Oder? Also man kommt in Situationen, die man überhaupt nicht erwartet.
Was meint ihr da? Was ist spannend? Eine konkrete
spannend,
Situation?
Dass man einfach, also zum Beispiel für die humanitären Einsätze, die ich gemacht habe für Score, das sind ganz kurzfristige Sachen gewesen. Also da hat es passiert, dass ich am 4. beim Bürgerstock war, ein Telefon bekommen und gesagt habe, du musst in Kosovo. Es hat Tausende von Flüchtlingen, heute um 9 Uhr am Abend geht das Flugzeug auf Thessaloniki, dann musst du dich selber durchschlagen. Und ich musste von diesem Bürgerstock packen, um 9 Uhr auf dem Flugplatz sein, auf Thessaloniki schauen, wie komme ich auf das Mazedonien mit Taxi und so weiter. Und was eben dort eben dann prägt, das ist, dass man nachher sagt, mir kann nichts passieren. Also ich kann mit jeder Situation zurechtkommen. Das sind ja teilweise so schwierige Situationen. Wenn man Erdbebeneinsätze hatte in der Türkei oder so, dann musste man aus dem Strassengraben schlafen, weil es ist so gefährlich war, in ein Haus zu gehen. Also hat man auf dem Schlafsack einen Strassengraben und hat halt dort geschlafen.
Und das habt ihr gemacht?
Das habe ich gemacht. Und das ist für mich insofern, da muss ich sagen, das ist auch prägend, dass man irgendwo zurückkommt und sagt, hey, es kann passieren, was will, ich kann mich durchschlafen. Irgendwie, und es geht immer wieder ein Türchen auf, und irgendwie kann ich mich durchschlagen. Und es kann nichts passieren, wo ich nicht das Gefühl habe, am Schluss, irgendwie meistere ich das schon.
Die Frau mit dem grossartigen Namen, Elinor von Kaufungen, hat mir schon als Kind immer wieder imponiert, wenn ich die Tagesschau gesehen habe, die ihr ja auch moderiert habt. Der Name Elinor von Kaufungen hat irgendetwas Mächtiges auch. Ihr habt ja bitte. Beim Fernsehen ging es so um Äußerlichkeiten, im Gegensatz zum Radio. Oder? Da weiss ich, ihr habt Kleider zum Teil getauscht mit der damaligen 10 vor 10 Moderatorin Jana Czanik?
Ja, also das ist erstens, also zuerst mal die erste Phase war, da haben wir noch überhaupt keine Stilberatung gehabt und da hat meine Mami mir Bullen verglismet für das Fernsehen und da habe ich die Bullen verraten, da habe ich auch Reaktionen bekommen, wo Leute haben gesagt, oh, was hat das für ein schönes Muster, könnt ihr mir das Pullover-Muster schicken?
Ist nicht
das wahr. Ist also gekommen und dann hat man das Gefühl gehabt, dass jetzt ist die Pullover-Zeit fertig, jetzt müssen gestellte Kleider her und wir müssen so teure so Designer-Schöpfe kaufen. Und
die hätten auch selber müssen kaufen.
Also wir haben 30 Franken bekommen für eine Moderation und so ein Designer-Schöpfe kostet ein bisschen mehr als 30 Franken und dann hat Jana Czanik und ich die gleiche Figur gehabt und haben gesagt, weisst du was, wir kaufen die gleichen Schöpfe und wir tauschen die, weil ob jetzt, also vielleicht nicht am gleichen Tag, wenn sie 10 von 10 hatte und die Tagesshow, aber ob ich den grünen Schöpfe heute anlege und sie nächste Woche, das hat kein Mensch gemerkt.
Also das ist eine Art Wäschplan, hat da stattgefunden.
Ja, die Kittel sind in einem Schrank gehangen und dann sind wir beide schauen, welcher ist gerade frei und dann haben wir den genommen.
Ihr habt eure Mutter angesprochen, die euch Pullover verglismet hat, um die Tagesshow zu moderieren. Eure Mutter ist 89, geht den 90 zu, ist topfit. Also vorher persönlich auch schnell können begrüßen. Sie gehen ja auch noch regelmässig ins Fitnesscenter. Da ist die Messlatte hoch gesteckt. Wie fit seid ihr?
Wie fit?
Ja, geht ihr auch ins Fitness?
Ja, wollen wir zusammen mal probieren? Ja. Wollen wir mal so
Armdrücken
machen? Ja, also ich mache auch Sport und ich probiere jetzt auch jetzt, wo ich Zeit habe, dass ich wirklich sage, also 2 bis 3 Mal in der Woche muss ich mich eine Stunde bewegen, ob das draussen ist oder ob das mal in einem Kraftraum ist oder gehe wandern oder gehe Skifahren. Also ich mache schon etwas.
40 Jahre persönlich, die erste Talkshow, die Radio-Talkshow von der Schweiz. Ihr habt auch eine gewisse Zeit lang die moderiert. Was habt ihr daraus herausgenommen aus dieser Zeit? Was habt ihr für eine Erinnerung?
Also ich glaube, die Erinnerung und die Erfahrung, die das persönlich für mich am meisten prägt, ist, dass sie Beziehungen. Also es sind nicht nur Sendungen gewesen, es hat Sendungen gegeben, da hat man Sendung gemacht und hat man nach Radio gesagt. Und es hat aber Sendungen gegeben, wo ich heute noch Kontakt habe zu Gästen, wo plötzlich während der Sendung eine Beziehung entstanden ist, auch vielleicht unter den Gästen. Also es hat auch Sendungen gegeben, wo wir nachher uns mit diesen Gästen noch mal getroffen haben. Also ich erinnere mich an Oswald Oels und Inge Meisel und der Chef von der Pilatusbahn. Da haben wir abgemacht, wir gehen alle zusammen auf den Pilatus und machen noch mal ein Fest dort. Inge Meisel hätte eine Dreigheit nicht kommen können. Aber zum Beispiel mit Oswald Oels oder mit anderen habe ich heute noch Beziehungen.
Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute da seid und an diesen Beziehungen und Erinnerungen teilnehmt. Elinor von Kaufungen, vielen herzlichen Dank.
Ja, nur etwas ist gleich geblieben über die 40 Jahre persönlich auf SRF 1, das Wasserzeichen quasi vom persönlichen, das akustische Wasserzeichen. Und der Mann mit dem goldigen Ohr, der das Signet gefunden hat, ist der Walter Kellin selber im Gründungstrio vom persönlichen und viele Jahre Gastgeber gewesen. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, Walter Kellin.
Guten Morgen.
Jetzt müssen wir ja eigentlich sagen, das war ein absoluter Glücksgriff gewesen.
Ja, und ich habe lange gesucht, damit ich den Glücksgriff tun konnte. Und früher war es ja so, dass man Signete in der Regel nicht von Musikern, Komponisten oder Layoutern hat produzieren lassen, sondern man hat es auf Schallplatten gesucht. Es hat ein paar Signete gegeben, die man im Haus gemacht hat. Hans Möckel hat die komponiert und mit dem Orchester aufgenommen. Aber meistens ist man ins Archiv gegangen und hat Platten unter den Arm genommen und ein Signet gesucht.
Und das war tatsächlich so gewesen, auch in diesem Fall?
Ja, das war auch so. Ich kann mich erinnern, also nur noch so vage, dass ich wahrscheinlich eben, CDs, habe ich wollen sagen, sind natürlich Langspielplatten genau. Gewesen, von Bert Kempfert, von James Last, Max Greger, Hugo Strasser und von ein paar unbekannten Orchestern, die damals mal noch auf dem Sender gelaufen sind. Heute würde es nicht mehr laufen. Dass ich die genommen habe, in eine sogenannte Abhörkabine gegangen bin und stundenlang Titel abgelost habe. Und dabei immer an 2 Sachen gedacht habe. Erstens haben wir wollen, dass es ein bisschen showmässig daherkommt. Es war ja eine Show, eine Talkshow, eine Radio-Talkshow. Und wir haben uns die Vorstellung gemacht, dass man so zu einer Showtreppe runterkommt und dass es ein bisschen festlich, feierlich, showmässig müsste sein. Das war die erste Bedingung. Und die zweite Bedingung war, dass man über den Anfang von dem Signet hat können so schön persönlich sagen und der Untertitel von der Sendung.
Genau. Und Walter Andreas Müller. Und im Original ist ja tatsächlich eine Chanson von Sacha Distel. Wir haben das schnell bereit gemacht.
Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème.
Wow, oder da? Gerade Hühnerhaut, da tut sich die wahre Dimension ja auf. La Belle Vie, oder? Ein Liebeslied genau. Von einem Mann ja. An eine Frau, die sich in der Oberflächlichkeit sich verliert und ihr sagt, wenn du endlich das Luxusleben würdest verlassen, mhm. Dann werde ich für dich da sein.
Den Hintergrund habe ich natürlich nicht gekannt. Ich habe die Chanson nicht gekannt und ich habe die englischen Adaptionen nicht gekannt, wo es einen ganzen Haufen gibt davon.
Da wäre zum Beispiel der Frank Sinatra, nochmal ein bisschen Hühnerhaut, wo wir schon einmal reinhören.
The good life, full of fun.
Richtiger Swing. Und die Köpfe, alle die daheim, die jetzt zuhören, die Köpfe im Publikum gehen so hin und her und swingen mit. Wäre ja auch irgendeine Option gewesen, oder?
Das wäre schön gewesen, aber es ist schwieriger, dazwischen zu reden.
Wer will, ja.
Und der Wamm wäre vielleicht sogar abgefallen, was wir ihm auch nicht gewünscht haben.
Nein, natürlich. Wer will Frank Sinatra schon Paroli bieten? Am Schluss noch, und dann sind wir schon fast am Ende von dem, der Schlusspunkt macht der Tony Bennett. Der hat das im 1963 auch schon mal gesungen. Eine wunderschöne
Figur. Ist das ist möglich, ja.
Ja, dann hören wir schnell rein ins Ende von dem.
Just wake up, kiss the good life, good.
Ein bisschen Staub hat es schon drauf, aber wunderschön. Gestern hat die Basler Zeitung geschrieben zum persönlichen Jubiläum: Die Melodie ist Kitsch, sie ist Kult, hoffentlich bleibt sie für immer.
Schön.
Ja, genau so. Walter Pauli, danke vielmals. Merci. Ja, das ist die Jubiläumssendung zu 40 Jahren persönlich auf SF1. Und am Anfang vom Persönlich ist ein Gründertrio gestanden, wo die ersten Gastgeber gestellt hat. Neben Walter Kälin und Charles Clair, den wir später noch in der Sendung hören, hat es einen dritten Mann gehabt. Ein Radiotier, der später der amtlich bewilligte Störsender von der Nation mitgegründet hat. Das sind meine ganz persönlichen Radiohelden von meiner Jugend gewesen. Er ist jetzt bereit auf der Bühne bei meiner persönlichen Kollegin Anita Richner. Herzlich willkommen, Peter Bühler.
Peter Bühler, ich habe für uns beide Namenskärtchen mitgenommen, weil es ist wirklich mein grösster Horror, dass ich einmal den Namen von einem Gast nicht mehr weiss. Und Ihnen ist das einmal passiert.
Genau. Das war der peinlichste Moment, an den ich mich zurückerinnere. Ich sage guten Tag miteinander, genau wie jetzt. Und möchte den ersten Gast vorstellen und einfach nicht gewusst, wie der heisst. Ich musste ihn fragen. Aber er hat es nachher auch gesagt.
Und das ist nachher in meinen...
Das war kein Problem. Und seitdem habe ich genau das gemacht, was ihr jetzt gemacht habt. Ich schreibe die Namen auf.
Gut, also heute kann nichts passieren, ja, wir sind sicher. Ich habe ein Foto mitgenommen von Ihrer ersten persönlichen Sendung. Das war Ende April 1976. Und im legendären Jazz-Café Schalimar in Bern war das. Und das war eine Sendung, wo die Fetzen geflogen sind. Das kann man sagen. Sie haben eingeladen den Niklaus Meyerberg, Journalist, der Remo Broger, CVP-Ständerat und Landamme von Appenzell-Innerrhoden und Rosmarie Pfluger, Fernsehansager. Ich zeige vielleicht noch schnell das Bild. Man kann das übrigens auf srf1.ch anschauen, für alle die, die sich interessieren. Wie war das? Also, Niklaus Meyerberg, Remo Broger, die haben ja das Heu politisch jetzt gar nicht auf der gleichen Bühne gehabt.
Das ist ja genau der Grund, warum ich sie eingeladen habe. Also, das hat doch das Konzept dazu mal eigentlich eine Art vorgeschrieben, dass wir Leute nehmen, die miteinander nichts zu tun haben, beziehungsweise auch ein bisschen weit auseinander weg sind. Und ich konnte für meine erste Sendung, also ich weiss heute das nicht mehr, das ist 40 Jahre her, warum genau und wieso. Irgendwie hat es sich ergeben, Niklaus Meyerberg hat mich interessiert, er war ein brillanter Schreiber gewesen, zumal im Tagesanzeiger-Magazin, der dann noch so geheissen hat, unwahrscheinlich gute Geschichten geschrieben, die ihn nachher noch lange begleitet haben. Unter anderem eine über Remo Broger, die Saftwurzel aus dem Appenzell. Und da habe ich gefunden, das passt. Die zwei einander, oder die haben einander vorher nicht gesehen, oder kaum, ich nehme es nicht an. Jedenfalls, die sind nachher miteinander da. Dann hat es noch einen dritten Gast gebraucht. Und dann habe ich gefunden, es muss noch jemand ein bisschen ausgesehen auf der Bühne, im Chalimar.
Cherchez la femme.
Ja. Und dann war Rosmarie Pfluger bereit, damit zu kommen. Sie ist nachher leider ein bisschen untergegangen.
Weil die beiden haben sich wirklich
die zwei wirklich.
Aber die sind gerade auch gekommen, die haben nicht gesagt, also wenn der kommt, komme ich nicht. Also die sind gerade.
Nein, also wenn ich mich richtig erinnere, gut, wir müssen erklären, was das ist. Die Sendung hat es ja dann noch gar nicht gegeben. Das war eine Ausgabe. Und das ist eine Woche nachher, ich habe hinten drauf geschrieben, wenn es ist gesehen, das ist noch aufgezeichnet worden, Aufnahme der Sendung, 22.04.76, Ausstrahlung, das ist noch wunderbar, ausgestrahlt hat man den, 25.04.76, ja.
Also, wie gesagt, man kann auf srf1.ch einen Haufen andere nostalgische Fotos schauen. Man sieht dort auch den Peter Bühler noch ein bisschen mit längeren Haaren als jetzt. Und eben diesen Schlaghosen, die wir auch schon erwähnt haben. Peter Bühler, Sie sind im Januar 70 geworden. Sie leben in der Stadt Bern, im Lorrainenquartier, in einer Alters-WG. Das ist ein bisschen unkonventionell. Wie sind Sie auf diese Wohnform gekommen?
So unkonventionell ist es nicht. Es ist einfach, es ist eine Wohnform im Alter, die immer bekannter wird. Immer mehr Leute möchten so wohnen, weil sie finden, es ist eigentlich kein Hit, zu zweit in einer Villa oder in einem Sechszimmerlogie zu wohnen. Die Kinder sind draußen. In den Zimmern der Kinder schmeckt es wie in einem Museum und man zieht sich zurück. Also wir wollen im Prinzip einen Gegenpol schaffen. Wir sind 12 Personen mit 2 Häusern. Es ist keine WG, es ist eine Hausgemeinschaft. Wir teilen nicht Toiletten, Küche. Wir kochen häufig zusammen.
Jeder hat seine Wohnung, oder?
Jeder hat seine Wohnung. Mhm. Wir kochen häufig, immer einen Gemeinschaftsraum miteinander. Und wir leben miteinander seit 15 Jahren.
Aber das klingt jetzt alles so harmonisch, oder? Also wenn ich jetzt an meine WG-Zeiten zurückdenke, da gibt es ja immer den Putzplan. Und jetzt auch wenn jeder seine Wohnung hat, oder? Man muss ja gleich, es gibt so ein bisschen den gemeinsamen Raum, einen Garten. Hat es nie Knatsch gegeben?
Doch. Natürlich. Also das muss man sich vorstellen, da kommen Leute, die dann zumal 55, darum heisst es ja so, 60 sind, also noch quasi im Erwerbsleben. Kommen aufeinander zu, von ganz unterschiedlichen Richtungen her. Da hat es Architekten, da hat es Bauingenieure, da hat es einen Professor von der Uni, da hat es einen Radiomensch. Die kommen zusammen, die sind unterschiedlich sozialisiert worden, sind auch politisch vielleicht nicht ganz auf dem gleichen Heuwagen drin. Also, jedenfalls, das muss nicht gut kommen. Also, am Anfang, muss das knistern. Das fährt schon dort, dass einer sagt, ich habe wieder gesehen, dass jemand den Küdersack schon am Dienstag rausgetan hat. Da tut man doch erst am Mittwoch raus. Mhm. Also all das kleine Zeug, das kommt vor.
Also das ist so ist es bei
Ihnen? Ja, das ist am Anfang hat es effektiv. Es hat rote Köpfe gegeben und man hat dann zum Teil im Hof nicht gegrüßt. Aber es ist alles heute aus dem Rückblick halb so dramatisch. Also wir hatten dann die Chance, uns über das zu unterhalten und zu sagen, was ist eigentlich mit uns? Wie müssen wir miteinander umgehen? Um was geht es eigentlich? Wie wollen wir zusammenleben? Mhm. Und wir haben mehrfach eine Art so Wochenende mit externer Begleitung gehabt, wo wir uns. Es gibt eine Schlusskonsequenz, wo man kann sagen, wir haben gelernt, dass Menschen verschieden sind. Und das gelernt akzeptieren.
Und heute ist das mit dem Küdersack.
Heute ist das weitgehend ist das heute
dafür. Also, was ist noch so? Was ist noch neuralgisch? Wo gibt es noch Reibungen manchmal?
Ja, also es ist natürlich klar, wenn Menschen zusammenleben, das muss, das würde gar nicht lustig sein, wenn es nicht Friktionen gibt, wie eine Beziehung. Mhm. Wir haben gelernt, reden miteinander, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn es heute noch so ein bisschen Spannungen gibt, sind das unterschiedliche Ansichten, wie weit kann sich jemand engagieren in so einer Altershausgemeinschaft und wie weit kann man sich auch zurückziehen. Dass man mal sagt, heute komme ich nicht, heute mache ich da nicht mit. Man hat zum Beispiel immer im Vollmond, es gibt Suppe bei uns. Alle, die das wissen oder mit wissen, es ist die ganze Schweiz ist eingeladen.
Vielleicht kommen jetzt noch mehr.
Ja. Und manchmal, ich arbeite ja noch daneben, mache ich noch ab und zu so Führungscoachings und solche Sachen. Und dann hatte ich ja genug Gruppen am Tag und sagte, ich komme heute nicht. Oder ich sage überhaupt nichts. Das liegt heute drin, problemlos. So weit sind wir.
Sie geben mir gerade das Stichwort, Sie sind heute Führungsleute beraten, unter anderem. Sie haben nach dem Radio, also mit 50, hat quasi das Leben nach den Medien angefangen bei Ihnen. Sie haben eine Ausbildung gemacht als Organisationsentwickler und beraten heute Organisationen, Teams, aber eben auch, Sie coachen auch Führungsleute. Nach 20 Jahren Erfahrung, was würden Sie sagen, wo hapert es häufig bei Führungsleuten? An was knurzen die umeinander?
Ich glaube, Führungsleute, die nicht bei sich selber sind, die in eigenen Problemen verstrickt sind, sei es privat, in einer Beziehung leben, die nicht rund läuft, oder die mit den Kindern Schwierigkeiten haben, die irgendein Vorbild haben, das sie nachher einführen möchten. Einfach Leute, die nicht sich selber sind, die scheitern, da bin ich überzeugt. Und das spüre ich mit der Erfahrung, die ich jetzt sage, spüre ich es relativ schnell. Und das ist auch schwierig, so jemanden zu begleiten, weil der kann nicht plötzlich aus seiner Haut raus. Also das Einzige, was ich machen kann, ist, ihn begleiten und so weit kommen, dass er für sich formulieren kann, was ist eigentlich meine beste Möglichkeit, woher möchte ich eigentlich kommen und ihn dort begleiten. Wobei, das ist jetzt ein bisschen ein Nebengeläus worden von mir. Ich mache im Moment mehr Klärungen, also Leute, die miteinander ein Thema haben, die nicht auskommen miteinander.
Konflikt, oder?
Konfliktklärungen, das ist eigentlich etwas, was ich im Moment mehr mache. Aber es gehört beides ein bisschen zusammen. Häufig kommt es aus einem Coaching raus, nachher ein Bedarf nach einer Klärung. Weil irgendwo im Hintergrund oder im Untergrund, meistens einfach unter dem Teppich, schwelt ein Konflikt. Mhm.
Wir haben schon gesagt, Sie sind 70 geworden, anfangs von diesem Jahr, und Sie haben mir gesagt, Sie machen 4 Partys. Sind die alle schon durch?
Nein, die kommen jetzt.
Die haben gar noch nicht angefangen?
Nein. Ich bin im Januar 70 geworden, und da war ich in Lanzarote mit meiner Partnerin. Und dann haben wir beschlossen, eigentlich, wir machen 4-mal einen Abend, weil als ich 65 geworden bin, habe ich 100 Leute eingeladen. Einmal im Leben mache ich mal so ein grosses Fest. Das war wunderbar. Sage ich vielleicht alle anderen, oder bis ich sehe, ja, hoffentlich. Und jetzt habe ich gefunden, nein, das kann man so bescheidener machen. Aber es sind 60 Leute, die habe ich eingeladen, und 4-mal am Abend kommen 15. Und die wissen voneinander nicht, wer mit wem zusammen ist. Mhm. Leute, die mich im Leben begleitet haben, die irgendeine Wichtigkeit für mich haben.
Also ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Schwung für die Fest, und ich hoffe, dass der Schwung dann auch noch weiter anhaltet das Jahr, Peter Bühler. Danke vielmals und alles Gute. Und Kärtchen können wir, glaube ich, jetzt einpacken, oder?
Ja, danke vielmals.
Merci.
Merci vielmals, Anita Richner und Peter Bühler. 40 Jahre persönlich, die wir heute feiern auf SRF 1 live. Und es ist klar, dass in 40 Jahren nicht alles glatt gegangen ist. Es hat auch mal gekarzt, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Eine so eine legendäre Sendung, die man jetzt sagen kann, nach 15 Jahren, hat es gegeben im Jahr 2001. Gäste waren damals der Raubtierspezialist und Tierlehrer der René Strickler. Und auf der anderen Seite der mittlerweile verstorbene Buchautor Guido Bachmann. Moderiert hat die Sendung der Michael Köchlin. Und da ist etwas passiert, etwa nach der Hälfte der Sendung, hat der Guido Bachmann einfach nicht mehr wollen. Er nicht mehr schwätzen. Und wir hören zusammen mit dem damaligen Gastgeber Michael Köchli nochmal in die Sendung rein.
Also das ist ganz sicher eine von diesen Sendungen, die mir geblieben ist in Erinnerung und mir auch wird in Erinnerung bleiben, weil es ist wirklich eine von den, ja, bleibt man kann sagen, in der außergewöhnlichen Sendungen gewesen.
Ich finde es einfach nach wie vor unappetitlich, jemals dir in irgendwelcher so moderner Form vorzuführen. Das ist Imperialismus, das ist Kapitalismus.
Ja. Ich habe es immer genossen, wenn ich mich ein bisschen zurücklehnen konnte und die Gäste sind von allein miteinander ins Gespräch gekommen. Das Problem hier beim René Strickler und beim Guido Bachmann war, dass es einfach, es hat manchmal so getönt wie eine Diskussion, aber es war nicht wirklich eine. Der Guido Bachmann hatte einfach so eine Idee und seine Standpunkte, die er aber nicht sehr differenziert dann noch irgendwie ausgeführt hat. Das ist dann so ein bisschen so die Tour geworden von einem Karussell, das sich gedrillt hat und immer wieder an den gleichen Ort gekommen ist. Und das hat man dann auch irgendwann einmal ausgehängt.
Ich bezeichne mich als Tierfreund.
Dann müssen Sie etwas machen für die Tiere. Nur reden, das ist zu wenig.
Aber ich führe sie nicht vor.
Aber man meint es
nicht. Ich tue sie beschäftigen.
Man kann es nicht Punkte zählen, oder?
Das war für mich wie eine Wanderung. Ich bin x-mal um eine Ecke gekommen und habe nicht gewusst, was ist hinten dran. Aber dass etwas hinten dran ist, das konnte ich von diesen beiden Gästen erwarten. Also, das Schlimmste ist ja nicht, wenn der Moderator nicht mehr weiss, was zu sagen, sondern wenn die Gäste nicht mehr wissen, was zu sagen.
Ist es ihnen wichtig, dass man sie gern hat?
Von zwei Leuten, ja.
Sie sind eine harte Nuss.
Ja, auch mit einem W.
Guido Bachmann hat meine Frage nicht verstanden, ich habe seine Antwort nicht verstanden.
Sie haben versucht, mir etwas zu erklären und ich habe es nicht verstanden. Und ich bitte Sie, erklären Sie es mir noch einmal.
Ich dir die etwas zweimal erklären.
Ich erinnere mich sehr gerne zurück, weil es, wie gesagt, es ist eine außergewöhnliche Sendung war, eine außergewöhnliche Situation. Und ich habe auch als Moderator von dieser Sendung, glaube ich, ein paar außergewöhnliche Sachen gemacht, dass ich nie vorher und nie nachher einen Gast gefragt, warum sind Sie überhaupt in die Sendung gekommen?
Mich würde interessieren, was sind Ihre nächsten Projekte?
Nie mehr jetzt persönlich mitzumachen.
Irgendwo wird es wirklich spannend herauszufinden, was... Also, wieso sind Sie eigentlich gekommen in die Sendung?
Die Frage kann ich euch kurz und bündig beantworten, indem sie mir gesagt hat, ich sitze hier mit dem Peter Ustinov zusammen.
Es ist tatsächlich, ursprünglich war der Plan, dass an diesem Sonntag dort Guido Bachmann und Peter Ustinov kommen. Ich habe Guido Bachmann im Vorfeld gesagt, das ist unser Wunsch, aber wir sind nicht sicher, ob es klappt, ob er kommt, der Peter Ustinov. Und er hat dann müssen absagen wegen einer anderen Verpflichtung. Und das habe ich Guido Bachmann gesagt. Und er hat gesagt, der Peter Ustinov kommt nicht, kommen Sie einen Weg. Und er hat ja gesagt.
Was wäre anders, wenn jetzt statt dem René Strickler dort Peter Ustinov würde sitzen?
Also ich bin gerne.
Dann wäre er ein bisschen beleibter. Beleibter und beliebter, wahrscheinlich.
Ja, das war jetzt ein bisschen unter der Gürtellinie.
Ich würde vielleicht heute Guido Bachmann das sagen und würde sagen, Guido Bachmann, ich finde es schade, dass Sie mir nicht mehr erzählen von Ihren Büchern und wer Sie sind und warum Sie schreiben.
Ich glaube, das ist irgendwo. Habe ich jetzt so langsam das Gefühl, dass er sich so vorgenommen hat, einmal zu schauen, ob ich die Sendung platzen kann.
Nein, es ist ja noch nicht geplatzt. Das geht ja noch sehr lang.
Also es war sicher eine der Sendungen, die ich am meisten darauf angesprochen wurde. Es war eigentlich immer das Gleiche, also so eine Art Mischung von Mitleid und auch ein bisschen Bewunderung. Und hast du arbeiten müssen, und hast es also auch nicht einfach gehabt letzten Sonntag.
Ich danke Ihnen, dass Sie dem Dompteur-Versuch oder was auch immer das war, so geduldig zugelost haben, zugeschaut haben. Ich wünsche einen schönen Tag. Danke.
Danke.
Das ist nochmal ein Ort zurück ins Jahr 2001 und währenddem wir die denkwürdigen Momente nochmal haben noch Revue passieren lassen, hat auf unserer Jubiläumsbühne schon wieder ein Gesprächspaar Platz genommen. Die eine ist meine persönliche Kollegin Sonja Hasler und die andere kennt sie persönlich ebenfalls als Gastgeberin. Hat die Abteilung Information von Schweizer Radio DRS geleitet, ist heute stellvertretende Chefredaktorin bei der NZZ. Herzlich willkommen, Colette Gardwohl.
Ja, Colette Gradwohl, ihr seid von 1991 bis 1996 seid ihr Gastgeberin vom Persönlich. Wir haben es gerade zusammen angehört, der Supergau, ein Gast, der sich verweigert. Hat es irgendetwas annähernd Ähnliches bei euch in eurer Zeit auch gegeben?
Nein. Nein, ich mag mich nicht an das erinnern. Ich mag mich eher an gegenteilige Sendungen erinnern, die man gestern hat, die ich dann aufhören wollte. Und wo ich zum Teil überhaupt nichts mehr haben sagen dazu. Delke Heidenreich, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ist so ein Beispiel gewesen, wo man hat also nur können so Tennisball überschieben und dann ist das gelaufen und gelaufen. Das hat perlt wie Champagner. Aber es ist ja auch schwierig gewesen, um mein Konzept mit ihr
umzusetzen. Also, dass man irgendwann wieder kann, etwas
sie hat,
fragen.
Sie hat ihre Sendung dann gemacht und ich habe versucht, zwischen die so ein bisschen zu steuern. Und etwas Zweites, wo ich auch zwei Gäste hatte, die ich zusammengeführt habe, und da weiss man auch nicht, ob das funktioniert. Leute, die man gewusst hat, das sind Jugendfreunde gewesen, die sich aber über 30 Jahre lang nicht mehr gesehen haben. Und dann habe ich gefunden, wir probieren das. Das eine war der Hörspielregisseur vom Radio, der Hans Jedlitschka, der hier in die Pension gegangen ist. Und sein Jugendfreund war der Ernst Cincera. Mhm. Und die zwei haben dann also in der Sendung auch sich gefetzt, wirklich, beziehungsweise vor allem der Hans Jedlitsch, der Cincera. Und witzig war, sie haben sich beide von Anfang an bei denen Namen genannt, wie sie miteinander verkehrt haben, hier vor 40 oder 50 Jahren. Und der eine war der Jedli, und einem anderen hat man Chinchi gesagt. Und so haben sie die ganze Sendung. Aber Chinchi, wie hast du eigentlich können? Was hast du dir eigentlich überlegt? Und, ja, du musst verstehen, Jedli, das war wegen dem. Und das Publikum ist völlig ausgeflippt wegen diesen Kosenamen, die aber überhaupt nicht passt haben zu dem Inhalt, wie die zwei miteinander da dann gestritten haben und über die subversive Jagd und über den Kalten Krieg und was weiß ich was.
Und dort sind sie auch fast nicht mit dem Hammer dazwischen gekommen? Oder das ist gegangen?
Ich habe auch nicht müssen. Ich habe auch gefunden, das ist so spannend. Es ist ja eigentlich auch schön, das wissen sie auch, wenn das Gespräch dann in Gang kommt zwischen den Gästen, die man hat, und das einfach so in einen Fluss hineinkommt, wo man denkt, das ist die purste Unterhaltung.
Der hat ja auch eine Sendung gehabt mit der Marie-Therese Nadig. Oder das war ja bekannt dafür, dass die nicht so redet. Hat er die geredet? Der Schnee ist weiss und so.
Ja, sie war zusammen mit der Meta Antonen. Ich habe das noch nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch wüsste, aber sie war zusammen mit der Meta Antonen. Und die Meta Antonen hat nicht wirklich wahnsinnig viel geredet. Also ich habe dort einfach sehr viele Fragen gestellt.
Dort habt ihr dafür ein bisschen mehr geredet, als in den anderen Sendungen.
Und sie ist schon total, Meiten ist sehr sympathisch gewesen und sie hat auch Witz gemacht. Und ist auch aufgetaut mit der Zeit, oder? Aber es hat am Anfang ein bisschen gebraucht.
Ich zitiere, Colette, gerade wohl 20 Jahre beim Radio gesehen. Christian Zeugin hat es gesagt, Chefin Abteilung Information, Chefin von 300 Angestellten. Dann seid ihr auch meine Chefin gewesen. Und er hat immer gesagt, das Radio ist das spannendste Medium, was es überhaupt gibt, oder? Und siehe da, irgendwann ist 2006, ist das, glaube ich, gewesen, ist Colette gerade wohl weg zu einer Lokalzeitung auf Winterthur. Ist das noch spannender gewesen?
Also Winterthur ist natürlich etwas ganz Besonderes nach wie vor. Ich bin eine Winterthurerin, das war ein Magnet. Und das andere war halt schon die Überlegung, und das haben dann meine Delinor und der Peter gesagt, irgendwann einmal sich wieder bewegen müssen. Und 20 Jahre beim Radio, auch wenn man verschiedene Funktionen hatte, war eine lange Zeit. Ich war hier 50 und ich dachte, will ich jetzt noch 12 oder 14 oder 15 Jahre beim Radio bleiben und was mache ich dann weiter und so. Und dann gibt es, glaube ich, effektiv nichts anderes, als dass man irgendwann versucht, einen Schnitt zu machen und einen Strich zu ziehen.
Und Lokalzeitung? Von dem grossen Radio zu dieser kleinen Zeitung?
Das war für mich nie ein Gefehl gewesen. Natürlich ist das Radio ein nationales und ein grosses Medium und finde in dem Sinne eine enorme Beachtung. Aber eine Lokalzeitung, die in dieser Stadt, wo sie zu Hause ist, ihre Leserschaft hat, über die Sachen berichtet, wo die Leute in dieser Stadt den Laden um die Ecke und den Kindergarten von den Kindern zwei Strassen weiter und den Steuerfuss, der hochgeht, etc. und Behörden, die man wählt und nicht mehr gut findet. Das ist so nah und das ist so wichtig für die, einmal, die sich noch interessieren und noch Zeitungen lesen.
Und die seht ihr ja dann immer in der Beiz oder auf der Strasse, oder? Und die sagen dir gerade, Frau Gradwohl, der Artikel hat mir gar nicht passt.
Das ist auch permanent passiert und ich sage immer, es ist für mich noch immer, und ich habe alle Disziplinen, glaube ich, gesehen im Journalismus, aber es ist noch immer die anspruchsvollste Disziplin, Lokaljournalismus betreiben, weil man muss genau sein, man ist kontrollierbar, man muss es so schreiben oder so sich äußern, dass man den Leuten, die man einmal an die Karre fährt, wieder in die Augen schauen kann. Also man muss sich seiner Sache sicher sein. Und ich habe das extrem spannend gefunden, ich habe es sehr gerne gemacht.
Und wie hoch war der Anteil, auch zurück zu den Wurzeln? Das sind Zettlinge in einem kleinen Dörfli außerhalb von Winterthur aufgewachsen. Was hat das für eine Rolle gespielt? Hat euch so der Stallgeruch auch ein bisschen gefehlt?
Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe einfach gewusst, ich kenne die Stadt. Und ich bin dort zu Hause. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um dort so ein Lokalblatt können steuern und können führen. Man sollte ein bisschen etwas wissen. Wenn man einfach als Fremde irgendwo herkommt, wird man erstens gar nicht akzeptiert und zweitens hat man relativ lang, bis man auch merkt, wie so eine Stadt oder so ein Gebilde tickt. Oder?
Mir ist aufgefallen, eure Titel sind immer mit Chefin drin. Also, sie war Chefin von dem, Chefredaktorin von dem Winterthurer Landbot. Sie war vorher Chefin beim Radio. Jetzt seid ihr stellvertretende Chefredaktorin bei der NZZ. Habt ihr denn als Kind schon gewusst, dass ihr Chefin werden
wollt? Nein. Nein. Als Kind wollte ich ganz etwas anderes werden. Ich wollte ganz, ganz lange Medizin studieren und Ärztin werden. Das war eine fixe Idee aus der Zeit, wo mein Grossvater sehr lange im Spital war, als ich etwa 65 war. Und die Welt hat mich dermaßen fasziniert, dass ich gefunden habe, das wollte ich haben.
Und das Blut und so? Ist das wäre gegangen?
Ich glaube, es wäre gegangen. Ich habe es ja dann nie probiert. Oder? Ich habe es ja dann nie probiert. Das hat dann irgendwann doch, glaube ich, ein halbes Jahr vor der Matur irgendeinen anderen Prozess eingesetzt, den ich gefunden habe, nein, ich glaube, es ist gleich nicht das Richtige für mich. Aber dass ich Chefin werden wollte, Nein, ich habe nicht eine Karriereplanung in dem Sinn gemacht.
Das sind doch eine Dolmetscherin geworden.
Oder? Ich habe eine Dolmetscherausbildung dann gemacht, weil ich das Gefühl hatte, jetzt mache ich mal etwas mit Sprachen. Hat dann meine Mutter gesagt, jetzt mach mal etwas mit Sprachen, das kann man immer brauchen.
Etwas mit Sprachen.
Auch da hat sie selbstverständlich recht gehabt. Aber ich habe keinen Tag auf dem Beruf geschafft. Ich habe dann während dem Studium die Chance gehabt, hier für die NZZ ein paar Berichte schreiben und habe nachher bei der NZZ ein Volontariat machen. Und so hat dann den Weg in den Journalismus, sage ich
auch. Hat eure Mutter angesprochen, wie wichtig ist sie? Offenbar war sie politisch aktiv gewesen, während eurer Kindheit. Wie wichtig ist sie auf dem Weg zur Journalistin?
Sie war nicht in dem Sinn politisch aktiv gewesen, dass sie Gemeinderätin gewesen wäre. Hätte sie ja gar noch nicht können, weil du auch das Frauenstimmrecht natürlich noch nicht gehabt. Aber sie hat sich immer engagiert, sie hat sich immer interessiert und sie hat sich vor allem auch immer für die Sachen der Frau interessiert und engagiert. Und das ist etwas, was mich sehr geprägt hat. Und eine starke Frau, die früh angestanden ist, für was auch immer, das habe ich gefunden, ja, das ist eigentlich richtig, oder? Und als ich dann begriffen habe, wieso sie das macht, dass nämlich eben die Frauen nicht am gleichen Ort sind wie hier noch die Männer, oder? Wo ich aufgewachsen bin, hat es das Frauenstimmrecht noch nicht gegeben. Und das habe ich eine unglaubliche Ungerechtigkeit gefunden. Und das ist sicher etwas, was mich geprägt hat und was mich auch nachher in meinem Berufsleben geprägt hat, wo man dann von Frauenförderung und Frauengleichstellung und so geredet hat. Ja, das ist ein Thema, das mich eigentlich begleitet bis heute.
Jetzt ist es anders ist als damals. Wenn man zuoberst ist als Chefin, dann kann man regieren. Das ist ja einerseits sicher lässig, wenn man das kann. Und andererseits gibt es auch einen Preis, den man zahlt. Also, das heisst immer, es gibt eine gewisse Einsamkeit ganz oben. Habt ihr das irgendwie auch erlebt?
Ja, das gibt sicher die Situationen, weil man muss oder man kann in diesen Funktionen nicht immer allen alles recht machen. Man muss manchmal Entscheidungen fällen, die auf Widerstand, auf Empörung, auf Frustrationen stoßen. Und das weiss man in der Regel oder mit der Zeit dann auch im Voraus, dass das so kommt. Und in diesen Situationen ist man schon allein. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich je wirklich ganz, ganz einsam und nur für mich war in dieser Funktion.
Ich erinnere mich noch.
Es hat halt auch damit zu tun, wie man sein Umfeld bestellt, oder? Und man kann es ja nicht machen ohne Umfeld, ohne engste Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da kommt es halt, glaube ich, auch darauf an, wie man mit denen umgeht. Dass die dann auch für einmal mal da sind, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht oder man eben in so einer schwierigen Situation hineinhängt.
Ich erinnere mich noch, beim Radio hat es immer geheißen, Freitag ist Golet gerade wohl nicht da, dann hat sie frei. Hat er dort, aber dann sind sie Töff fahren zum Teil, oder? Mit so einer Richtung, mit dem Töff-Kombi, oder? Heavy Style und so. Hat er dort ein bisschen abreagieren auf dem Töff oben auch?
Ich glaube, es wäre relativ gefährlich, wenn man auf einer Harley irgendetwas abreagiert, oder? Ich musste die immer ziemlich festheben und mich auch ziemlich fest konzentrieren. Das war sicher ein Ausgleich, das ist klar. Und mit so einer Harley irgendwie über Stilfser Jochi fahren und so, das juckt mich noch heute manchmal, wenn es so Morgen sind im Sommer und man denkt, jetzt um 6 Uhr losfahren und so etwas.
Aber die machen es nicht mehr?
Nein, ich habe dann irgendwann einmal aufgehört. Das war auch eine Frage von der Zeit, weil den Freitag konnte ich also nicht lang können heben. Man hat dann irgendwann müssen sagen, jetzt macht man die Aufgabe, die man hatte, halb voll.
Jetzt seid ihr 59, vor dieser magischen Zahl 60, wie geht es so?
Es geht noch gut. Ja. Es geht noch gut, ich weiß es nicht. Natürlich ist. Ich habe keine Angst vor dem Tag, wo ich 60 werde, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, bin ich überhaupt so alt? Und dann merke ich aber manchmal auch wieder, wenn ich am Morgen aufstehe, und dass das zum Teil nicht mehr ganz so einfach oder ohne.
Was drückt es so am meisten?
Irgendwie in der Hüfte im Moment, seit ein paar Monaten. Ich weiß aber nicht warum. Ich glaube auch nicht, dass es etwas Gröberes ist. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich ein bisschen zu wenig Sport mache und mich ein bisschen zu wenig bewege neben meinem Job. Das ist klar. Also, ja.
Jetzt hat es immer geheissen, oder es gibt Zitate von euch, wo ihr gesagt habt, ich würde gerne, wenn ich dann aufgehört habe mit all dem Medienzeugs, noch gerne ein Restaurant oder ein Hotel führen. Ist das noch aktuell?
Ich glaube, das bleibt ein Traum, bis ich einmal nicht mehr bin. Oder? Weil ich habe immer gefunden, das ist glaube ich, etwas, was ich gut würde machen und gerne würde machen. Ich habe mir vor 2 Jahren, was bei mir einen Karriereschnitt gegeben hat, ja, die Frage noch mal ernsthaft gestellt, wäre jetzt der Zeitpunkt, um so etwas zu machen? Und ich musste hier irgendwie sagen, ich bin auch ein Vernunftmensch. Mit 57 in so etwas einsteigen und mit dem Wissen, dass ich das dass ich mit 4 oder 65 dann aufhören will. Und auch noch ein bisschen Sachen erleben, wie meine beiden Vorrednerkolleginnen reisen oder was weiß ich was und so. Ich dachte, nein, das lohnt sich jetzt nicht. Oder? Aber es bleibt ein Traum und ich finde, das wäre auch ein toller Job gewesen für mich. Ein Beiz führen oder ein Hotel.
Gut, jetzt geht ihr ja gerade aktuell, hockt ihr auf, sozusagen auf gepackten Koffern, weil ihr heute gerade ins Hotel geht, auf Italien, nicht her.
Auf Camolli.
Wo ist das Neume?
Camolli ist etwa 20 km südlich von Genua. Es ist ein wunderbares Fischerstädtchen mit so ganz vielen farbigen Häusern, ockerfarbig, rot, pink und so. Also ein wunderbarer Ort, wo nicht wie Portofino oder Cinque Terre schon ganz viele andere Leute auch hergehen. Den gehen wir jetzt her.
Gut, wir kommen geistig mit euch mit in die Ferien. Herzlichen Dank und alles Gute, Colette Gradwohl. Merci schön. Danke.
Merci vielmals. Sonja Hassler und Colette Gradwohl grüßen Italien in diesem Moment. Ja, 40 Jahre, fast auf den Tag genau ist es heute, eigentlich morgen, der 4. April 1976, wo die allererste persönliche Sendung aufgezeichnet worden ist und dann nachher ausgestrahlt worden ist. Der Moderator, Gastgeber von dieser Premiere ist der Charles Clerc, spätere Tagesschausprecher. Und mit ihm haben wir die allererste Sendung nochmal aus dem Archiv rausgenommen und reingelassen.
Persönlich, Charles Clerc im Gespräch mit Gästen.
Grüezi miteinander. Wir fangen also an heute mit einer Sendung, mit einer neuen Sendung, die eigentlich eine uralte Sendung ist. Eine Sendung, die einfach ein Gespräch ist.
Das war eine grosse Sache. Eine neue Sendung, das ganze Haus hat da mitbibbert. Und selbstverständlich bin ich aufgeregt.
Das Fernsehen in Amerika hat es einmal erfunden. Oder neu erfunden. Und in Deutschland hat man es dann übernommen. Und dem Ganzen sagt man Talkshow. Wir beim Radio haben den Ausdruck nicht so gern. Darum heisst unsere Sendung ganz einfach persönlich.
Der Guido Baumann, der damals Unterhaltungschef war, hat gefunden, man könnte doch so etwas auch am Radio machen. Und dann waren wir mehrere und haben so geschwätzt untereinander. Und irgendwann einmal hat das ein bisschen Form bekommen. Und dann haben wir müssen vortragen bei der Direktionsbasel und das Konzept vorstellen. Und man war sehr kritisch und gesagt, ja, und so. Und am Schluss, ich weiss noch, der Peter Wies, der ist damals so der grosse Wortführer gewesen im Studio Basel, der grosse Reporter, der hat dann gesagt, ich höre ihn heute noch, wenn er sagt, ich bin dafür, machen's. Nach 3 Sendungen ist sowieso fertig, ihr werdet sehen, die Schweizer reden nicht. Sie reden jetzt seit 40 Jahren.
Mein dritter Gast, Lieselotte Pulver. Achtung auf Frisur, ja. Frau Pulver, wir haben es von der Milchpreis und von der Mehl- und Zuckerpreis. Was kostet ein Liter Milch?
Ich glaube, Franken.
Sind Sie gute Hausfrau?
Ja, ich glaube es.
Was heisst, Sie glauben
es? Ja, ich gehe auf jeden Fall immer dort kaufen, was am billigsten ist.
Das heisst, Sie machen Preisvergleich?
Nein, nicht Preisvergleich, nein, aber ich weiss das einfach, was billig ist.
Kochen Sie?
Nein.
Sie kochen nicht. Aber trotzdem sagen Sie, Sie sind eine gute Hausfrau.
Ja, ja, wo ich gehe einkaufen und ich schaue, dass das Haus sauber ist und dass die Kinder richtig angelegt sind. Das gehört ja auch dazu.
Das ist damals, so etwas hat man am Radio nicht gefragt, die Leute und so. Das ist dazu, das hat das wahnsinnig lustig gehalten und so. Das ist einfach neu gewesen.
Für heute sind wir fertig. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben und ich danke denen, die zugelassen haben, fürs Zuhören.
Ich habe mich gefreut, dass das natürlich etwas, was ich gemacht habe, offenbar eine solide Geschichte war und gut gelaufen ist. Und es heute noch gibt, ja mein Gott, also ich wäre jetzt sehr, wie soll ich sagen, sehr extrem uneitel, wenn mich das nicht würde freuen. Ich bin aber eitel.
Die erste Sendung von Charles Clerc. Und bei mir ist jetzt die Programmleiterin von Radio SRF 1, Heidi Ungerer. Ich frage sie jetzt nicht, ob sie eine gute Hausfrau ist und kocht daheim. Aber ich weiss, sie ist selber auch mal persönlich Gastgeberin in den 90er Jahren. Und ihre Premiere hat weitreichende Folgen gehabt, zwar nicht für sie als Gastgeberin. Was ist denn passiert?
Ja, das ist so. Es ist so gewesen, dass in meiner ersten Sendung habe ich einen Schweizer Filmemacher und einen Bergsteiger gehabt. Und offenbar hat der Bergsteiger Damen aus dem Publikum so begeistert, dass die sich knall auf all in den verliebt hat. Und er hat nach der Sendung, dann hat er noch diverse Vorträge in der Schweiz gehabt, dann hat sie mich kontaktiert und hat wollen wissen, wo der das nächste Mal auftritt, ist dann dort angereist und offenbar hat auch bei ihm dann der Blitz eingeschlagen. Auf jeden Fall haben die beiden später geheiratet und ich bin als Trauzeugin eingeladen gewesen.
Grossartige Geschichte!
Ich muss noch sagen, leider sind die beiden heute nicht mehr zusammen, aber ich hoffe doch, dass ich ihnen ein paar sehr spannende Jahre beschert habe.
Aber das ist ja genau das, was persönlich auch ausmacht, die Brüche im Leben. Oder? Genau, dass eben das nicht immer alles nur ein Happy End hat, sondern das macht ja spannend. Was gibt es für selber Erinnerung an eine von diesen Sendungen, die Sie selber mitnehmen?
Ja, das ist natürlich eine einschneidende Erinnerung, die ich noch habe, die ich sicher nicht mehr vergessen werde. Sonst ist es bei mir auch ähnlich, wie, glaube ich, Elinor von Kaufungen hat das auch gesagt. Ich habe zwei, drei enge Freunde noch, die sich aus diesen Sendungen ergeben haben, die ich einfach immer wieder gesehen habe. Und tolle Erinnerungen, weil oft geht man ja nach den Sendungen auch noch ein Gläschen Wein trinken mit seinen Gästen. Und es entstehen dann ganz tolle, tiefe Gespräche. Manchmal dann halt noch weitergehend als das, was man in der Sendung hat können thematisieren. Und ich habe einfach ganz viel tolle Menschen kennengelernt über diese Sendung. Und das ist eigentlich das, was mir bleibt. Ich habe jetzt auch nie sonst Sendungen gehabt, wo ich hätte müssen sagen, eben der Gast hat nicht mehr geredet oder es ist ganz schwierig gewesen. Eine, die ich noch in Erinnerung habe, ist der Rafik Shami, der Märli-Erzähler. Den habe ich auch alleine eingeladen, weil ich gewusst habe, dass der ganz viele tolle Geschichten wird erzählen. Und das ist ein Highlight gewesen für mich, einfach mit ihm zusammen diese Stunde zu erleben. Rosemarie Buri, die Buchautorin, die heute leider auch nicht mehr lebt, das ist auch noch ein Gast, der mir sehr gut in Erinnerung ist. Das war auch speziell gewesen, wie sie einfach so aus dem Bauch raus quasi die Welt erklärt hat. Sehr eindrücklich gewesen. Also viele tolle Erinnerungen, die noch da.
Jetzt feiern wir heute 40 Jahre persönlich, schauen zurück und die Zukunft von dieser Sendung. 40 Jahre.
40 Jahre, ich bin sicher, in 40 Jahren wird es das Persönliche in irgendeiner Form noch geben. Also, da bin ich eigentlich ganz fest überzeugt.
Eine Frau, ein Wort, das nehmen wir mit.
Ja. Und zwar einfach darum, Menschen und ihre Geschichten sind etwas, was die Leute interessiert. Und das wird immer so sein. Auch im digitalen Zeitalter bin ich überzeugt, dass die Sendung weiterhin wird Erfolg haben. Man tut sie vielleicht über andere Kanäle verbreiten als heute, davon gehe ich aus. Aber Menschen, ihre Geschichten und die spezielle Kombination von Gästen, die wir haben, wo sich eben auch Leute, die man vielleicht schon kennt, prominente Leute mit einem vielleicht unbekannteren Gast können zeigen, das ist etwas, das immer wieder für Überraschungen sorgt. Und das haben die Leute offensichtlich gern und das bleibt hoffentlich noch lange so.
Das nehmen wir genauso mit. Merci vielmals und das war es. 40 Jahre persönlich, unsere Jubiläumssendung. Nicht vergessen, auf srf1.ch finden Sie schon bald eine ganze Galerie von allen Gästen, vom Publikum, das heute hier war. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, und die nächsten 40 Jahre Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Sie haben die Jubiläumssendung 40 Jahre persönlich gehört, live aus dem Radiostudio in Zürich. Gäste sind die ehemaligen persönlichen ModeratorInnen Colette Gradwohl, heute stellvertretende NZZ-Chefredaktorin, Peter Bühler, erster DRS3-Programmleiter und Elinor von Kaufungen, bekannt als Tagesschau-Moderatorin, später Gründerin von einer Kommunikationsagentur. Technik Thies Ganz und Marco Gemperli, Moderation Christian Zeugin. Das Persönliche von nächsten Sonntag kommt aus dem Casino-Theater zu Winterthur. Zu Gast dann der Bundesrat Ueli Maurer und die Komikerin Gardi Hutter. Wenn Sie bei dieser vielversprechenden Affische gerne vor Ort dabei wären, dann melden Sie sich jetzt schon an auf unserer Internetseite srf1.ch. Dort übrigens auch auf srf1.ch schon bald die heutige Sendung zum Nachhören plus jetzt schon ganz viele Hintergrundinformationen und Bilder zu unserem persönlichen Jubiläum. Zum Beispiel die beiden Streithähne aus dieser einen Sendung, der Remo Broger und der grosse Autor. Ja, beispielsweise ein Rückblick auch auf die allererste persönliche Sendung 1976, kommentiert vom damaligen Moderator Charles Clair.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.